Rund 5 Millionen Menschen werden zur großen Doppelheiligsprechung nach Ostern in Rom erwartet, möglicherweise die größte Heiligsprechungsfeier aller Zeiten. Beide Päpste, die da zu Ehren der Altäre erhoben werden, sind sehr populär. Der gütige und humorvolle Papa Buono Johannes der 23. und der polnische Papst Johannes Paul II. Oder Johannes Paul der Große, wie er von vielen schon jetzt genannt wird. Mit ihm beschäftigen wir uns auch in dieser Sendung, wenn wir bei der Frage nachgehen, Johannes Paul der Große, wie er sich sah, der dritte Teil. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Für viele Katholiken ist Johannes Paul II. So etwas wie eine Vaterfigur gewesen. Er hat die katholische Kirche mehr als ein Vierteljahrhundert geleitet und hat mit seinem Charisma die Gläubigen weltweit begeistert. Immer wieder aber auch mit seinen klaren Worten zu Glaubensgrundsätzen der katholischen Lehre Kirche und Empörung hervorgerufen. Ein echter Felsenmann, so wurde er beurteilt, mit einem Blick auf sein Amt als Nachfolger des Simon Petrus, der von Jesus ja nicht umsonst den Beinamen der Fels bekommen hatte. Wo hatte dieser Fels, Johannes Paul II., seinen unerschütterlichen Glauben, seine Dynamik und seine Weitsicht im Umgang mit dem zusammenbrechenden Sowjetimperium her? Woher hatte er seine Kraft, sich nach dem Attentat wieder ins Leben zurückzukämpfen? Woher die Standfestigkeit in Glaubensfragen? Woher das begeisternde Feuer noch im hohen Alter und sogar in einer Krankheit, die ihn vor den Augen der Welt langsam verfallen ließ? In der Sendereihe Spiritualität versuchen wir diesen Fragen nachzuspüren, wenn wir mit Dr. Godehard Stadtmüller in einer dreiteiligen Reihe über das Thema sprechen, Johannes Paul der Große, wie er sich selber sah. Und heute sind wir wieder verbunden, auch mit Dr. Stadtmüller. Er ist bei uns zu Gast im Studio Balderschwang. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und psychotherapeutische Medizin. Er war lange Jahre Chefarzt der Adula-Klinik im südlichen Allgäu, gar nicht weit von Balderschwang entfernt. Und heute ist er wieder über den Pass gekommen ins Studio. Ich grüße Sie, Dr. Stadtmüller. Hallo.
Ja, grüß Gott, herzlich grüß Gott.
In zwei vergangenen Sendungen zu diesem Thema haben Sie versucht, sozusagen eine Innenansicht von unserem neuen Heiligen Johannes Paul uns vor Augen zu führen. Sie haben uns da zunächst seine Biografie vorgestellt und dabei vor allem auf die seelischen Einflüsse in diesem bewegten Leben geachtet. Die bekannten Eckdaten wissen ja die meisten von uns. Johannes Paul, Karol Wojtyła, hat relativ früh die Mutter verloren. Er hat den Zweiten Weltkrieg mit deutscher Besatzung in Polen erlebt, dann Priesterausbildung in der schwierigen Zeit des Kommunismus. Er war beliebter Jugendseelsorger, Bischof, alles zur Zeit des Kommunismus und schließlich erster Papst aus Polen. Dann in der letzten Sendung, im zweiten Teil, haben Sie Dr. Stadtmüller anhand des Testaments von Johannes Paul II. Herausgestrichen, wie er so ganz und gar aus dem Vertrauen an die Vorsehung Gottes gelebt hat. Und wie er sich auch so ganz dem Opfer Christi verbunden gewusst hat, als Christ und auch als Priester, besonders als Papst. Und heute blicken wir nochmal anfangs gleich ganz auf den Anfang dieses Pontifikats zurück, also auf den Abend des 16. Oktober 1978, als der damals frisch gewählte neue Papst das erste Mal die Loggia des Petersdoms betrat, ein Pole und zum ersten Mal nach 455 Jahren ein Nicht-Italiener. Das war eine große Überraschung für viele, dieser Karol Wojtyła. Erinnern Sie sich, Dr. Stadtmüller, eigentlich damals an diese Szene? Haben Sie das damals schon verfolgt?
Das habe ich am Fernsehen gesehen, ja.
Erinnern Sie sich auch noch daran, was das für Sie für ein Eindruck war?
Ja, also man ist dann immer gespannt beim neuen Papst, auch vor der Wahl von Benedikt den 16. oder jetzt vor der Wahl von Papst Franziskus, was wird es? Und das ist ganz bewegend. Und der ganze Nimbus gibt es natürlich, und wie weit die Person in diesen ersten Worten hinter diesem Nimbus des Papsttums hervortritt, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube doch. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ist die persönliche Kraft. Die persönliche Kraft eines Menschen, der wirklich hier an die Rampe geht. Ja, der sozusagen das Zepter oder den Stab in die Hand nimmt und der sehr direkt eine Botschaft sofort gibt. Das ist mir aufgefallen. Und das war ja, non abbiate paura, gab's keine Angst.
Genau, damit werden wir uns gleich nochmal ausführlicher beschäftigen mit dieser ersten Botschaft, wie ein Motto über dem ganzen Pontifikat steht. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen oder viele von uns noch daran, wie damals der Papst gesprochen hatte. Er hatte damals noch eine ganz jugendliche Stimme. Ich habe mich erinnert, dass ich dann später rückblickend noch die Töne gehört habe oder die Fernsehaufzeichnungen gesehen habe und gedacht habe, er klang ganz, ganz jung damals noch mit einer viel helleren Stimme, aber dennoch schon gleich diese ganz starke Botschaft, die er in die Welt hinausgerufen hat, damals von der Loggia aus. Und damit werden wir nun auch uns beschäftigen in diesem dritten und letzten Vortrag von Ihnen, Dr. Stadtmüller, zum Thema Johannes Paul der Große, wie er sich sah. Und wir hören Ihnen jetzt erstmal mit Ihren Gedanken zu.
Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich, für diese freundlichen, aber auch sehr klugen Einführungsworte. Ich habe selber eine Einleitung aufgeschrieben, haben Sie mir jetzt entgegengebracht. Sehr feinfühligerweise vorweggenommen. Ich habe von den Hunderten oder vielleicht Tausenden Aspekten, die man natürlich zu Johannes Paul dem Großen sagen kann, den Aspekt Non abbiate paura, habt keine Angst, diesen ersten Ausruf. Ausruf nicht so sehr von oben herab, so ihr kleinen Zwerge, habt endlich keine Angst, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg, so dass so war, dass die Anmutung damals. Und wie Frau Fröhlich schon sagte, dass dieser Ruf, das ist ja ein Zitat des Auferstandenen Christus, dieser Ruf steht wie ein Motto über dem Pontifikat neben dem Motto, das der Papst schon lange vorher auch hatte, Totus tuus, ich bin ganz der Deine. Und der Satz, habt keine Angst, ging ja um die Welt. Und ich beziehe mich in dem Vortrag zum großen Teil auf das Interviewbuch von Johannes Paul II., die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Das ist erstmal ein merkwürdiger Titel, wie kann man die Schwelle der Hoffnung überschreiten, heißt es, was ist nach der Schwelle der Hoffnung? Ich möchte zwei wichtige Aspekte Ihnen nahebringen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Tiefe der Spiritualität auch. Und auch der Psychologie. Der eine Punkt ist, was meint er damit, habt keine Angst. Und es gibt ja viele ängstigende Dinge. Und das zweite ist, wie soll denn das überhaupt gehen? Ich meine, Angst ist ein Grundgefühl. Ja, ist noch nicht von einem Menschen berichtet worden, dass er keine Angst hat. Was soll denn das heißen? Und vor allem, wie soll das gehen? Und auch darauf antwortet Johannes Paul II. Und ich empfehle Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Stück weit mitzugehen und vielleicht doch dann zu Ostern, nach Ostern dieses Buch zu kaufen. Es ist wirklich ein sehr tiefes Buch. Der Papst bekommt von dem Autor dieser Fragen, einem Journalisten, Vittorio Messori, unter anderem diese, wie ich finde, sehr gute Frage. Ich lese es Ihnen vor. Sie, spricht der Herr Messori, den Papst an, Sie haben daran erinnert, dass Ihr Pontifikat nicht zufällig mit dem Ausruf »Fürchtet euch nicht« begonnen haben, der bis heute in der Welt widerhallt. Könnte eine der möglichen Auslegungen dieser Aufforderung nicht sein, dass viele von Christus und seinem Evangelium bestärkt und dazu ermahnt werden müssen, sich nicht zu fürchten, weil sie in Wirklichkeit Angst davor haben, sich dem Evangelium Christi wieder zu nähern? Vielleicht, weil sie Sorge haben, dass seine Forderungen ihr Leben womöglich eher erschweren würden und sich nicht als Befreiung, sondern als Belastung herausstellen könnten? Finde ich eine sehr gute Frage. Und was antwortet der Papst? Ich lese Ihnen das vor und überhaupt möchte ich den Papst mehr sprechen lassen als mich. Der Papst schreibt, als ich am 22. Oktober 1978 auf dem Petersplatz die Worte »Fürchtet euch nicht« sprach, konnte ich mir unmöglich darüber im Klaren sein, wohin sie mich und die Kirche tragen würden. Ihr Inhalt entsprang nicht so sehr dem Menschen, der sie aussprach, als vielmehr dem Heiligen Geist, der den Aposteln vom Herrn Jesus als Trostspender verheißen worden war. Jedenfalls habe ich mich im Laufe der Jahre verschiedentlich an sie erinnert. Zitat Ende. Es ist schon ziemlich erstaunlich, dass jemand sagt, einen Satz, den ich sprach, der kam nicht von mir, sondern der kam direkt vom Heiligen Geist. Also das zeigt schon entweder einen völlig übertriebenen Stolz, das war sicher bei Johannes Paul II. Nicht der Fall, oder eine große Innigkeit in der ganz nahen Beziehung zu Gott, zur Dreifaltigkeit. Und der Papst fährt fort, die Aufforderung, fürchtet euch nicht, muss in einer sehr weit gefassten Dimension verstanden werden. In gewissem Sinne war es eine an alle Menschen gerichtete Ermunterung, ein Aufruf angesichts der gegenwärtigen Situation in der Welt, im Osten wie im Westen, im Norden wie im Süden, die Angst zu besiegen. Zitat Ende. Wir hören wieder den Bischof von Rom, Johannes Paul II., wie er nicht nur die Weltkirche, sondern die ganze Welt in seinem Blick und in seinem Gemüt hat, mitfühlt. Und das haben ihm die Leute einfach geglaubt, dass er es ehrlich meint, dass er mit der gequälten und der erlösten Menschheit mitlitt, dass er nicht aus eigenem Machtanspruch oder ängstlichem Amtsverständnis handelte. Wie viele Türen hatte er wirklich aufgestoßen? Ich zähle das jetzt gar nicht auf, aber das wäre eine sehr, sehr lange Liste. Er ist der erste Papst, der sich entschuldigt hat in der Öffentlichkeit und so weiter und so weiter und so weiter. Und der Papst sagt dann, fürchtet euch nicht vor dem, was ihr selbst geschaffen habt. Ein erstaunlicher Satz. Fürchtet euch auch nicht vor all dem, was der Mensch hervorgebracht hat und was mit jedem Tag eine zunehmende Gefahr für ihn darstellt. Und fürchtet euch zu guter Letzt auch nicht vor euch selbst. Der Papst sieht ganz klar, und da ist er natürlich in der Gesellschaft von Abermillionen, dass der Mensch eine Bedrohung bedeutet, dass der Mensch Dinge hervorgebracht hat, die, wie der Papst schreibt, eine zunehmende Gefahr für ihn darstellt. Sein großer Realismus. Und trotzdem sagt er, fürchtet euch davor nicht. Ja, wieso denn nicht? Ist denn, kann man fragen, ist es nicht sehr vernünftig, sich davor zu fürchten? Und weil die Furcht dann natürlich auch dazu führen kann, dass man beginnt, was zu ändern. Und dann ein erstaunlicher Satz, der mich berührt hat und mir plausibel ist, aber ich weiß es nicht, ob es für Sie, liebe Hörerin, für Sie, liebe Hörer, auch so ist. Und fürchtet euch zu guter Letzt auch nicht vor euch selbst. Denn wenn wir durch das Schicksal in Situationen kommen oder in ein tiefes Nachdenken oder in eine wirklich tiefe Berührung, dann haben fast alle Menschen erlebt, obwohl sie es oft dann nach wieder auch ein bisschen verdrängen oder vergessen, dass sie sich selber unbekannt sind. Das ist zum großen Teil die Würde des Menschen, wie der heilige Thomas von Aquin sagt, Individuum est ineffabile, das Individuum, die Einzelperson ist unausschöpflich, wir kommen nie ans Ende der Selbsterkenntnis. Und das ist nicht unsere Schwäche, sondern das ist unsere Würde. Aber es ist auch so, dass in der Tiefe einige archaische Gefährdungen lauern. Viele Menschen und vielleicht die meisten haben erfahren, dass sie plötzlich sozusagen hingerissen werden, hoffentlich nur für eine kurze Zeit, von einer destruktiven Energie und sich fragen, wieso ist denn das in mir? Gottes Willen. Und darüber sagt Johannes Paul, und fürchtet euch zu guter Letzt auch nicht vor euch selbst. Ausrufezeichen. Man kann natürlich an den Satz denken, der nicht von Nelson Mandela stammt, aber den er zitiert hat und deshalb heißt es meistens, er würde von ihm stammen. Am meisten Angst haben wir vor unserer Größe. Und auch davor sollen wir keine Angst haben. Wir sollen unsere Talente entblockieren und nicht ängstlich, krämerisch sie vergraben. Der sie vergräbt, wird im Neuen Testament, im Evangelium abgestraft. Und der wuchert, der wird belohnt. Also Aufforderung vom Evangelium zuerst, aber hier auch mit dem nicht kleinen Rückenwind von Johannes Paul II. Hab keine Angst, liebe Hörerin, lieber Hörer, vor dir selbst. Und der Papst fährt fort. Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Er ist ein Philosoph. Das hört man auch in dem Buch immer wieder durch. Neben vielen anderen Eigenschaften. Er hat seine Talente richtig ausgespielt. Auch dieses Talent. Er stellt sich selber die Frage, warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Und es folgt, warum hat Gott den Menschen erlöst? Und als ich diese Worte auf dem Petersplatz aussprach, wusste ich bereits, dass die erste Enzyklika und das gesamte Pontifikat an die Wahrheit der Erlösung gebunden sein sollen. Hier haben wir sozusagen die Hand am Puls. Wir haben die Hand an der Halsschlagader dessen, was Johannes Paul II. Persönlich bewegt. Hier zum Beispiel sagt es, das gesamte Pontifikat sollte gebunden sein an die Wahrheit der Erlösung. Und er fährt fort, in ihr liegt die tiefste Bestätigung für jenes, fürchtet euch nicht. Da schlägt er den tiefen Gong an. Die für ihn ist eine Aufforderung, eine extrem starke Aufforderung vom Typ, fürchtet euch nicht, verbunden mit der Erlösung. Und die Begründung, die der Papst gibt, ist erstmal ein Zitat aus Johannes, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Dieser Sohn bleibt in der Geschichte der Menschheit als Erlöser. Also er bleibt. Also der Erlöser war nicht mal und hat die Welt erlöst, wenn man das schon glaubt, sondern nach Johannes Paul II. Bleibt der Erlöser in der Welt. Der ist sozusagen dauernd da. Die Erlösung durchdringt die gesamte Menschheitsgeschichte, auch die vor Christus, schreibt er, und bereitet ihre eschatologische Zukunft vor. Sie ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet und das die Finsternis nicht erfasst hat. Jetzt kommt's unterstrichen, im Buch kursiv gesetzt, vom Papst unterstrichen, die Kraft des Kreuzes Christi und seiner Auferstehung ist größer als alles Übel, vor dem der Mensch sich fürchten könnte oder müsste. Also das ist wirklich revolutionär. Nicht nur erlöst Christus irgendwie, sondern die Kraft des Kreuzes ist größer als alles. Das ist wirklich, also das ist elementares Christentum, das gehört zu den Kernsachen. Aber wer glaubt es schon? Ich bin überzeugt, dass Johannes Paul das wirklich glaubt. Das ist für mich zwar auch eine verkündete Wahrheit der katholischen Kirche, aber es ist doch ein kaum erfahrbarer, radikaler Gedanke, dass ich zum Beispiel, schon erlöst bin. Das ist nach der Verkündigung eine Tatsache. Oft glauben viele Christen, dass sie oder dass ich zwar erlöst werden, also nach dem Tod oder beim jüngsten Gericht oder in der Beichte, dann vielleicht für kurze Zeit oder nach einer langen Leidenszeit im Fegefeuer oder so, aber dass wir jetzt in der Gegenwart schon erlöst sind, vollständig, das ist wirklich revolutionär und ich kann das nur ganz selten nachvollziehen. Aber offenbar, Johannes Paul II. War davon nicht nur überzeugt, in dem Sinn, dass er es geglaubt hat, sondern innerlich durchdrungen. Und das hat er auch abgestrahlt, ja, dieses Feuer im Innern. Die Botschaft ist radikal. Sie heißt sozusagen, du bist erlöst, weil Gott in Jesus Christus, in seinem geliebten Sohn, alle Schuld der Menschheit auf sich genommen hat, der Vergangenheit und der Zukunft. Wenn wir diesen Gedanken auf uns wirken lassen, in unserem Gemüt nachhallen lassen, sonst ist ja kein Erlebnis, sonst ist es ein dürrer Gedanke, hat vielleicht überhaupt keinen Effekt, so wie ein Silvestervorsatz. Das in uns wirken lassen, dass Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so wie auch ich, schon erlöst sind. Und dies bedeutet eine andere Sicht auf die Welt. Diese Sicht war immer gegen den Mainstream der Welt. Und das Kreuz war immer ein Ärgernis. und ist es für ganz viele. Es ist einfach eine unglaubliche Zumutung, dass, wenn es überhaupt Gott gibt als einen Allmächtigen, dass er herabsteigt in einen Menschen und noch dazu einen Menschen, der erniedrigt, geschmäht, durch Geißelung geschändet, verhöhnt, bespuckt, geohrfeigt und schließlich ein der qualvollsten Tode, die Menschen in ihrer Grausamkeit sich überhaupt ausgedacht haben, stirbt. Das ist wirklich eine Mega-Zumutung für viele und ein Ärgernis und wurde ja sehr oft als Blasphemie, auch als Gotteslästerung gesehen, diese Vorstellung. In gewisser Weise könnte man sagen, dass diese Tat Gottes, seinen Sohn zu opfern, für uns ein Sieg seiner Liebe über seine Gerechtigkeit ist. Dass die Liebe Gottes so groß ist, dass sie über seine Gerechtigkeit triumphiert. Aber das ist keine gute Beschreibung, das ist eine zu menschliche Beschreibung. Vielleicht sind die Liebe und die Allmacht, soweit Menschen das erkennen können, die überragenden Eigenschaften Gottes. Besser, glaube ich, wäre zu sagen, Gottes Gerechtigkeit ist die Liebe. Es ist die Liebe des Vaters zu dem verlorenen Sohn, zum Sünder. Er geht fast auf Augenkontakt in Jesus Christus. Und während die für Menschen die Liebe irgendwo endet, also irgendwo ist für uns alle dann die Liebe zu Ende, oder für fast alle, ist Gottes Liebe unendlich. Vielleicht oder wahrscheinlich die entscheidende Kraft im gesamten Universum, innen und außen. Und mir scheint, dass es uns Menschen sehr schwer fällt, ein Übermaß an Liebe überhaupt anzunehmen, weil das ist sozusagen ein Tsunami. Das erschreckt uns. Da haben wir das Gefühl, wir fragmentieren, wir zerbröseln. Das ist zu stark. Aber auch davor sollen wir keine Angst haben. Da müssen wir uns aber ändern. Wir müssen größer werden, um das Meer an Liebe annehmen zu können und dadurch natürlich auch verwandelt zu werden. Aus den Worten des Papstes spricht für mich eine Kraft des Glaubens, eine Stärke, die zumindest ich die meiste Zeit nicht habe. Leider, muss ich sagen. Diesen Satz hat der Papst unterstrichen. Und aus dieser tiefen Überzeugung war Johannes Paul II. Immer zuversichtlich und die meiste Zeit froh. Papst Benedikt, der schließlich 24 Jahre eng mit ihm zusammenarbeitete als Präfekt der Glaubenskongregation, sagte, dass Johannes Paul II. Immer froh war, selbst in seinem Leiden am Schluss seines Lebens. Und das ist die Freude, die aus dieser Überzeugung kommt: Ich bin erlöst. Im Universum gibt es einen Heilsakt, der ist unwiderrufbar. Und der Papst sagt noch Folgendes: Fürchtet euch nicht, sagte Christus nach der Auferstehung zu den Aposteln und zu den Frauen. Aus den Texten des Evangeliums geht nicht hervor, dass diese Aufforderung für die Gottesmutter bestimmt war. Da sie stark war in ihrem Glauben, fürchtete sie sich nicht. Die Art und Weise, wie Maria am Sieg Christi teilnimmt, habe ich vor allem in meiner Nation erfahren, aus dem Mund von Kardinal Stefan Wyszyński wusste ich, dass sein Vorgänger Kardinal August Hlond auf dem Sterbebett die bedeutsamen Worte gesprochen hatte: Der Sieg wird, wenn er kommen sollte, durch die Mittlerschaft Marias erfolgen. Und während meines Hirtendienstes in Polen war ich Zeuge der Art und Weise, in der diese Worte Wirklichkeit wurden. Ein weiteres Zitat: Da kam der 13. Mai 1981, als ich von der Kugel des Attentäters getroffen wurde. Und zur Seligsprechung von Johannes Paul II. War ich in Rom, bin durch Glück auf den Petersplatz gekommen, musste nicht irgendwo außen stehen. Und es gab dann auch eine sehr schöne Ausstellung über Johannes Paul II. Und da war diese kurze Videosequenz, wo jemand das einfach gefilmt hatte, als er niedergeschossen wurde. Und man hört noch aus dieser großkalibrigen Faustfeuerwaffe, hört man noch diese zwei harten Schläge, als die Waffe gezündet hat und der Papst dann umsank. Als ich von der Kugel des Attentäters getroffen wurde, schreibt der Papst, beachtete ich zunächst nicht, dass sich gerade an diesem Tag das Ereignis jährte, da Maria den drei Kindern aus Fatima in Portugal erschienen war und die Worte zu ihnen gesprochen hatte, die nun am Ende des Jahrhunderts in Erfüllung zu gehen scheinen. Hat Christus mit diesem Ereignis denn nicht noch einmal sein "Fürchtet euch nicht" aussprechen wollen? Erstaunlich, oder? Erstaunlich, dass der Papst, der niedergeschossen wurde, sagte, dass darin genau eine Botschaft ist vom Typ "Fürchtet euch nicht". Und er fährt fort, hat er damit nicht für den Papst, die Kirche und indirekt die ganze Menschheitsfamilie diese österlichen Worte wiederholt? Vielleicht bedürfen wir der Worte des auferstandenen Christus gegen Ende des zweiten Jahrtausends mehr denn je: Fürchtet euch nicht. Der Mensch, der auch nach dem Niedergang des Kommunismus nicht aufgehört hat, sich zu fürchten und in Wahrheit viele Gründe für diese Furcht hat, braucht diese Worte. Also, ich möchte den Satz nochmal rekapitulieren. Der Papst sagt nicht, dass es nicht sehr viele Gründe für diese Furcht gibt. Das bejaht er, es gibt viele Gründe. Aber es möglich, sich trotz der vielen Gründe für die Furcht, sich trotzdem nicht zu fürchten. Das ist eine innere Haltung. Die äußeren Bedingungen, sagt er damit, definieren nicht, welche innere Haltung wir haben. Und die innere Haltung, sich nicht zu fürchten, kommt aus der Gewissheit, ganz erlöst zu sein. Aber die Gewissheit, ganz erlöst zu sein, ist nicht nur ein Gedanke, ich glaube daran, das ist ja schon gut, sondern die Arbeit, auch im Gebet, bis zu dieser wirklich inneren Überzeugung. Ich lese Ihnen noch ein Zitat vor. Vielleicht bedürfen wir der Worte des auferstandenen Christus gegen Ende des zweiten Jahrtausends mehr denn je: Fürchtet euch nicht. Die Nationen, die nach dem Niedergang des kommunistischen Reiches wiedererstanden sind, bedürfen dieser Worte und auch die, die diese Erfahrung von außen her beigewohnt haben. Die Völker und Nationen der ganzen Welt brauchen sie. In ihrem Bewusstsein muss die Gewissheit wieder stark werden, dass es jemanden gibt, der das Los dieser vergänglichen Welt in der Hand hält, jemand, der die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt hat, jemand, der das Alpha und das Omega sowohl der individuellen als auch der kollektiven Menschheitsgeschichte ist. Es ist die eucharistische Liebe, die unablässige Quelle der Gemeinschaft. Nur er, Christus, kann die volle Garantie für die Worte übernehmen. Fürchtet euch nicht. Das ist etwas, was ein Mensch als Mensch sozusagen gar nicht im Vollsinn aussprechen kann, sinnvollerweise. Er kann es aussprechen, wenn er sich bezieht darauf, dass Christus die Garantie dafür übernimmt. Und der Papst nennt einen anderen und wichtigen Aspekt. Sie können beobachten, wie der heutige Mensch nur mit Mühe zum Glauben zurückkehrt, weil ihn die moralischen Ansprüche dieses Glaubens abschrecken. Dies entspricht bis zu einem gewissen Grad der Wahrheit. Das Evangelium ist zweifellos anspruchsvoll, schreibt Johannes Paul. Es ist bekannt, dass Christus seinen Jüngern und denen, die ihm zuhörten, nichts vortäuschte. Er bereitete sie ganz im Gegenteil nachdrücklich auf alle möglichen inneren und äußeren Schwierigkeiten vor, wobei er stets die Tatsache berücksichtigte, dass sie sich dazu entscheiden konnten, ihn zu verlassen. Wenn er daher sagt, fürchtet euch nicht, so sagt er dies gewiss nicht, um auf irgendeine Weise das, was er fordert, zu widerrufen. Er bestätigt mit diesen Worten dagegen die ganze Wahrheit des Evangeliums und alle in ihm enthaltenen Forderungen. Zugleich offenbart er jedoch, dass das, was er selbst fordert, die Möglichkeiten des Menschen nicht übertrifft. Wenn man annimmt, dass was das Evangelium fordert, schreibt der Papst, so muss man die ganze eigene Menschlichkeit bestätigen. In ihr die von Gott gewollte Schönheit erblicken, aber auch im Lichte der Macht Gottes selber die Schwächen erkennen. Zitat: Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und der Papst schreibt weiter, diese beiden Dimensionen dürfen nicht voneinander getrennt werden. Auf der einen Seite die von Gott an Menschen gestellten Erfordernisse der Moral, auf der anderen Seite die Ansprüche der heilbringenden Liebe, das heißt die Gabe der Gnade, zu der sich Gott gewissermaßen selbst verpflichtet hat. Was, fragt der Papst, ist die Erlösung Christi denn sonst, wenn sie das nicht ist? Gott will das Heil der Menschen, er will die Erfüllung der Menschheit in dem von ihm selbst verstandenen Maße, und Christus hat das Recht zu sagen, dass sein Joch nicht drückt und seine Last letzten Endes leicht ist. Also, die Ängste, die wir haben, den Ansprüchen des Evangeliums zu genügen, das haben, glaube ich, sehr, sehr viele Christen, die sind im Gleichgewicht sozusagen durch die Gnade. Und die Gnade können wir nicht erzwingen oder magisch herbeiführen. Aber wir haben die Zusage, dass wenn wir wirklich ehrlichen Herzens bitten, dann wird uns aufgetan. Gut, aber wie sollen wir die Angst überwinden? In gewisser Weise scheint es, als wäre es leicht gesagt, habt keine Angst. Und wenn ich einem Menschen sage, er hat keine Angst, dann bewirkt das nicht automatisch, dass er keine Angst hat. Angst ist ein Grundgefühl. Es gibt keinen Menschen ohne Angst. Und Angst trägt sehr dazu bei, uns zu warnen, Gefahrensituationen zu vermeiden. Wie soll das dann gehen, keine Angst zu haben? Auch Christus selbst hatte ja Angst. Er hat Blut und Wasser geschwitzt vor seiner Kreuzigung. Wie soll es möglich sein, keine Angst zu haben? Ist das überhaupt sinnvoll? Oder gilt das nur für bestimmte Situationen im theologischen Kontext oder in bestimmten Aspekten des Lebens? Sollten wir eigentlich eine Pause mit Musik machen, aber aus Zeitgründen verzichte ich jetzt darauf. Aber es ist gut, wenn Sie, für mich jedenfalls ist es gut, vielleicht für manche Hörerinnen, manchen Hörer, auch gut, wenn Sie diese Frage ventilieren, wie geht das denn? Das ist wirklich schwierig. Und jetzt kommt die Antwort von Johannes Paul dem Großen. Wahrhaft, da bin ich überzeugt, ein heiliger Vater. Es wurde schon öfters zitiert, auch Frau Fröhlich hat das zitiert, was die Zeitungen unmittelbar nach seinem Tod schrieben. Ich war damals selbst in Rom, Santo Subito, also sofort heilig, und Il Papa già Santo, der schon heilige Vater. Besonders schön fand ich ein italienisches Wortspiel, nämlich als große Headline über einen Illustrierten, Il Padre Santo. Das ist ein schönes Wortspiel. Santo Padre heißt im Italienischen heiliger Vater und Padre Santo heißt ein Papst, der ein Heiliger ist. Also, Il Padre Santo. Und im 35. Kapitel des Buches beantwortet der Papst diese Frage. Er zitiert erst die Psalmen. Nämlich, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Heilige Schrift, schreibt er, enthält eine ausdrückliche Aufforderung, sich vor Gott zu fürchten. Also jetzt dreht er zurück. Er sagt, du sollst dich fürchten. Es geht hierbei um jene Furcht, die eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Unter den von Jesaja aufgeführten 7 Gaben des Heiligen Geistes steht die Gottesfurcht an letzter Stelle. Doch heißt dies nicht, dass sie weniger wichtig ist als die anderen, da ja gerade die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, die Weisheit aber steht unter den Gaben des Heiligen Geistes an erster Stelle. Deshalb muss allen Menschen und vor allem den Menschen der heutigen Zeit Gottesfurcht gewünscht werden. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass diese Furcht, die der Anfang der Weisheit ist, nichts mit der Furcht eines Sklaven gemeinsam hat. Darum ist es auch sehr schade, wenn ein Gottesbild vermittelt wird eines harten und unbeugsamen Gottes, der Dinge verlangt und mit Härte durchsetzt. Der Papst dagegen schreibt, es ist eine kindliche Furcht, keine unterwürfige Furcht. Das Hegelsche Herr-Diener-Verhältnis ist dem Evangelium fremd. Es ist eher ein Ansatz, der typisch ist für eine Welt, in der Gott nicht vorkommt. In einer Welt, in der Gott wirklich präsent ist, in der Welt der göttlichen Weisheit, darf es nur die kindliche Furcht geben. Der authentische und vollkommene Ausdruck einer solchen Furcht ist Christus. Er möchte, dass wir uns vor all dem fürchten, was eine Beleidigung Gottes ist. Er will dies so, weil er auf die Welt gekommen ist, um den Menschen in der Freiheit zu befreien. Der Mensch ist frei durch die Liebe, weil die Liebe die bevorzugte Quelle des Guten ist. Nach den Worten des heiligen Johannes vertreibt eine solche Liebe jede Furcht. Ja. Die Furcht Gottes ist die Quelle davon, dass wir uns vor dem Rest nicht fürchten müssen. Ganz vielleicht noch schärfer formulieren, je mehr du die Furcht Gottes in dir verankert hast, umso weniger brauchst du dich vor dem Rest zu fürchten. Und die zweite große Quelle ist die Liebe, die jede Furcht vertreibt. Jedes Anzeichen, schreibt der Papst, unterwürfiger Furcht angesichts der strengen Macht des Allmächtigen und Allgegenwärtigen schwindet. Das ist ein unzureichendes Gottesbild. An deren Stelle, sagt er, tritt kindlicher Eifer, damit in der Welt sein Wille geschehe, das Gute, das in ihm seinen Anfang hat und seine endgültige Erfüllung findet. So verkörpern die Heiligen aller Zeiten, und dazu gehört er eben auch die Inkarnation des Sohnes Christi, welche die Quelle franziskanischer Liebe zu allen Geschöpfen und auch der Liebe durch die heilspendende Kraft des Kreuzes ist, dass der Welt das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse zurückgibt. Und später schreibt er, der Papst, der sein Pontifikat mit den Worten »Fürchtet euch« nicht begonnen hat, bemüht sich, und mit diesen Worten endet er das Kapitel, bemüht sich, jener Aufforderung treu zu sein, nämlich »Fürchtet euch nicht«, und er ist immer bereit, den Menschen, den Nationen und der Menschheit im Geiste dieser evangelischen Wahrheit zu dienen. Ende des Zitats. Ein grandioses Wort, weil Johannes Paul II. Es in seinem Leben eingelöst hat, durch seine Liebe, seinen riesigen Mut und seinen großen Glauben. Der Weg, keine Angst vor der Welt zu haben, ist die Furcht Gottes zu haben. In diesem Sinn scheint er uns heute auch zuzurufen, finde meine Freundin, mein Freund, und vertiefe die Gottesfurcht und habe keine Angst vor dir selbst, vor anderen, vor der Welt. Non abbiate paura. Habt keine Angst. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielleicht machen wir jetzt ein bisschen Musik.
La partenance à différentes traditions religieuses ne doit pas.
Johannes Paul der Große, wie er sich sah, wir haben gerade seine Stimme noch gehört in dem Lied. Das ist unser Thema heute in der Spiritualitätssendung. Unser Gast ist Dr. Godehard Stadtmüller und unsere erste Anruferin heißt Frau Kasper. Sie ruft uns aus der Eifel an. Ich grüße Sie. Guten Tag.
Guten Tag. Ich möchte was von der Gottesfurcht sagen.
Mhm. Ja, grüß Gott, Frau Kasper.
Guten Tag. Und zwar, ich setze die Gottesfurcht setze ich mit der Ehrfurcht vor Gott immer. Ich denke, das ist die Ehrfurcht vor Gott. Die müssen wir haben. Und das ist dann für mich die Gottesfurcht. Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte vor Gott, sondern Ehrfurcht. Das ist für mich wichtig. Das ist die Ehrfurcht. Und ich habe mal vor Jahren mal ein Erlebnis gehabt. Und ich werde das Erlebnis jetzt nicht erzählen, aber ich will nur so viel sagen. Ich konnte nur stammeln. Danke, danke, danke. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nur stammeln. Da habe ich dann auch erst meine Furcht erst. Und dann Stunden später, dann war mir klar, es war die Ehrfurcht. Und das Erlebnis hat mich so geprägt und das ist mir auch immer wieder schön, wenn ich schon denke, ja, das ist die Ehrfurcht vor dem Herrn.
Mhm. Ja, perfekt.
Das würde ich eigentlich sagen.
Vielen Dank.
Ich danke auch.
Danke. Dankeschön, Frau Kaspar, und einen schönen Gruß in die Eifel. Wir kommen nun nach Immenstadt zu Gerda. Ich grüße Sie, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Mhm. Grüß Gott, auch Godehard. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Gerda aus Immenstadt.
Ja.
Ich bin...
Ja. Einen Moment hat es gedauert. Okay, ja?
Ja?
Ja, von okay. Der Stimme her.
Ja. Boah, ich bin tief berührt. Ich bin sehr dankbar, dass ich da hineinhören da durfte und dass bei mir tief im Herzen was angekommen ist. Und zwar das, die Angst, die ich von Kindheit an kenne, die Angst. Und die Angst und die Furcht vor dem Herrn, das ist das, ich habe das so verstanden oder für mich jetzt so aufgenommen, das ist letzten Endes das Einzige, ich will mal sagen, wo es berechtigt ist, das andere, wie soll ich sagen, gerade die Angst, dass, ich kann das jetzt nicht ausdrücken, ist auch egal. Jedenfalls ist es bei mir im Herzen sehr tief angekommen und ich bin sehr, sehr gerührt. Danke.
Mhm.
Ade.
Ja, Ade, ich sage da noch was dazu. Freut mich, deine Stimme zu hören. In der Tat, wie der Papst ausgedrückt hat, es ist eine kindliche Furcht. Es ist keine Angst des Knechtes, der Magd oder gar des Sklaven.
Genau, so eine Furcht, die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Dr. Stadtmüller, auch in all dem, was wir in den vergangenen Sendungen gehört haben, die vor allem auf dem Vertrauen ruht, also diese Ehrfurcht auf der einen Seite, was unsere erste Hörerin, Frau Kaspar, gesagt hat, ist das Erkennen, wie groß Gott ist und wie klein wir sind, dann die Freude darüber, dass wir uns ganz ihm anvertrauen dürfen. Und ich denke, dass gerade das, was diese Furchtlosigkeit von Johannes Paul II. Ausgemacht hat, ist dieses sichere Vertrauen, dass es da jemanden gibt, der alles, auch sein Leben, in der Hand hält.
Wobei er das natürlich auch errungen hat. Er hat ja fast alle seine Bücher, wie er schrieb, in der Kapelle geschrieben. Also er hat mal gesagt, ich glaube in Memoria d'Identità schreibt er das, dass wenn er jemand begegnet, dann betet er sofort. Das ist das Allererste. Bevor er Grüß Gott sagt, betet er. Und wenn man das natürlich dauernd macht, dann sozusagen wird jedes Verhältnis, jedwede Beziehung zu einem Menschen wird trianguliert. Das sind dann immer drei. Das sind die zwei Menschen und Gott. Und er hat schon darum gerungen und diesen Primat des wirklich religiösen Vollzuges, des Gott nahe sein, über alles gestellt. Das glaube ich schon. Bei all seiner vielen Tätigkeit.
Ich meine, das ist ja auch das, was er immer wieder unterstrichen hatte und was auch im Endeffekt zu diesem Motto gehörte, habt keine Angst, öffnet die Tore für Christus. Das heißt Absolut. Nicht, habt keine Angst und seid Rambos und fühlt euch wie Supermänner, sondern habt keine Angst, sondern öffnet die Tore für Christus, der derjenige ist, der euch dann die Angst auch nehmen kann.
Ja, und seid offen für ganz viel.
Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Godehard Stadtmüller, dass Sie mit uns in dieser kleinen dreiteiligen Reihe, in der Sendereihe Spiritualität, Johannes Paul den Großen noch etwas anders nahe gebracht haben, wie er sich sah. Jetzt kurz vor seiner Heiligsprechung war das eine gute Möglichkeit, nochmal dem Gedanken und diesem reichen Innenleben des neuen Heiligen näher zu kommen. Vielen herzlichen Dank,
Dr. Stadtmüller. Ich danke Ihnen auch, Frau Fröhlich. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung nachhören im Podcast von Radio Horeb oder Sie können auch die drei CDs mit den Sendungen über Johannes Paul bestellen beim CD-Dienst unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. 120. Und Dr. Stadtmüller sagte eben, wir müssen uns diese Kraft, dieses Vertrauen und auch diese Furchtlosigkeit im Gebet auf den Knien von Gott erbitten. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen eine gesegnete Karwoche, Ihre Gabi Fröhlich.